Radio Nordpol. Wir berichten euch heute vom 17. und 18. Prozesstag gegen die 5 angeklagten PolizeibeamtInnen, die am Einsatz um den getöteten Mohamed Lamine Dramé im August 2022 beteiligt gewesen sind. Nach 2,5 Monaten einer sogenannten Prozesspause, es fanden lediglich Schiebetermine statt, finden seit letzter Woche wieder reguläre Verhandlungstage am Landgericht Dortmund statt. Der 17. Prozesstag hat die Phase der Sachverständigen und GutachterInnen im Prozessverlauf eingeleitet. Im Fokus standen die eingesetzten Taser, auch Dike genannt, deren Einsatzpraktiken ebenso wie technischen Funktionsweisen ein Ausbilder des Landesamtes für Aus- und Fortbildung der Polizei NRW als Sachverständiger im Gerichtssaal erläutert hat. Dabei wurde deutlich, dass auch innerhalb der Einsatzstrategien der Polizei die Taser in jenem Einsatz, der Mohammed das Leben kostete, nicht in ihren taktischen und technischen Möglichkeiten ausgeschöpft worden sind. Im Umkehrschluss konnte durch diesen Sachverständigen deutlich werden, dass der Einsatz gegen Mohammed im Grunde vollständig von allen Standards und empfohlenen Vorgehensweisen abgewichen ist, die in der Polizeiausbildung unterrichtet werden. Jedoch hat sich der Ausbilder bemüht zu betonen, dass die empfohlenen und trainierten Praktiken allesamt keine Regeln oder Vorgaben bildeten. So solle letztlich situativ und eigenverantwortlich im Einsatz abgewogen und über die Vorgehen entschieden werden. Deutlich wird hier, dass die Polizei auf Empfehlungen statt Regeln und situative Eigenverantwortung anstelle von struktureller Verantwortung setzt. Damit ist polizeiliches Handeln kaum verbindlich und genießt gleichzeitig einen weiten Spielraum. Ebenso zu Wort gekommen ist ein Rechtsmediziner in seiner Doppelfunktion als medizinischer Berater des Taser-Herstellers Axon. Deutlich wurde, dass sich in der Diskussion der Gewaltmittel im Gerichtssaal Aufklärung über Gewaltmittel, Waffen und strategische Werbung für diese nicht trennscharf unterscheiden lassen, sowie dass seitens der Polizei keine belastbare Datengrundlage über die Risiken und Gefahren eingesetzter Gewaltmittel vorliegt. Das Gutachten des Rechtsmediziners weist nach, dass Mohammed durch die Taser starke Schmerzen gehabt haben muss, aber nicht bewegungsunfähig gemacht worden ist. Der Solidaritätskreis Justice for Mohammed hat am Prozesstag teilgenommen und Alex schildert im Interview die Inhalte des 17. Prozesstages.
Am Montag waren zwei Experten geladen, einer aus dem Ausbildungszentrum der Polizei NRW, der mit zwei Kollegen und diversen Waffen gekommen ist, um die zu zeigen und auch teilweise deren Funktionsweise vorzuführen. Das war krass. Auffällig war, es wurden ja drei Zwangsmittel gegen Mohammed eingesetzt. Pfefferspray, Taser und Maschinenpistole. Pfefferspray und Taser wurden mitgebracht, die Maschinenpistole nicht. Da war wohl auch klar, dass das wahrscheinlich eine sehr abschreckende Wirkung haben würde, so eine Waffe dann im Gericht zu sehen. Es wurde aber vorgeführt, wie das kleine und das große Pfefferspray aussehen, wie die funktionieren, wie die Taser funktionieren. Es wurden auch diese Laserpunkte, die anzeigen sollen, wo ungefähr diese spitzen Metallpfeile aus dem Taser ankommen, vorgeführt. Und dieser Experte hat es auch recht deutlich gemacht, oder ihm war das wichtig zu sagen, dass nicht nur in Anführungszeichen das Schießen des Tasers Teil der Funktionsweise der Waffe ist, sondern auch überhaupt die Präsenz dieser Waffe, sozusagen, wenn die da ist am Gürtel, wenn die gezückt wird und wenn sie aktiviert wird, die macht dann so ein knatterndes Geräusch. Und das hat er recht in den Mittelpunkt gestellt, hat dieses Knattern auch im Gericht vorgeführt, was auch ein wirklich lautes, erschreckendes Geräusch ist. Und hat gesagt, all das denken wir bei der Polizei NRW mit als Funktionsweise. Das heißt, es gibt einiges, was dieses Gerät kann vor dem Schießen. Da sehen wir jetzt aber auch im Kontrast zu dem Einsatz gegen Mohammed, da wurde ja nichts davon gemacht. Also die waren zwar dabei, aber die wurden nicht eben erst gezückt gehalten und dieses Warngeräusch sozusagen abgegeben, sondern es wurde einfach geschossen. Und das bestätigt auch für uns nochmal den Eindruck, dass dieser Einsatz total übereilt und ohne eine Ruhe gemacht wurde, erstmal beobachtend und abwartend oder deeskalativ eingreifend, was ja, so wie wir die Situation heute verstehen, wirklich gut möglich gewesen wäre. Und der zweite Zeuge am Montag war ein Rechtsmediziner vom Klinikum Ulm, der auch interessanterweise Berater im Medical Board der Waffenfirma Axon ist, die unter anderem die Bodycams und Taser unter anderem herstellen. Und er ist eben in der Rolle des Rechtsmediziners da, aber auch sozusagen Experte für diese Waffen, die diese spezielle Firma herstellt. Und er hat so ein bisschen deren Funktionsweise erklärt, hat auch ein bisschen unglücklich für uns ein Obduktionsbild in seiner Präsentation gezeigt, was eigentlich nicht vorgesehen war für den Prozess, und dann für alle Beteiligten ein bisschen unerwartet so ein Obduktionsbild gezeigt, was unserer Meinung nach auf jeden Fall auch die Privatsphäre und die Persönlichkeitsrechte auch einer verstorbenen, getöteten Person verletzt. Da war eigentlich kein Erkenntnisgewinn dahinter und ist für uns auch ein Zeichen von Rassismus und einem ungenügenden Schutz der Privatsphäre und auch Intimsphäre dieser Person.
Nochmal kurz zu dem Obduktionsbild. Das war von Mohammed.
Ja, und das war eine Nahaufnahme vom Genitalbereich, der von einem Taserpfeil getroffen war. Also eben nicht nur sozusagen nackter Körper, sondern auch Intimbereich und auch mit einer Verletzung. Also alles Gründe, die jetzt aus meinem Laienverständnis her auch juristisch einfach nicht oder nur aus sehr, sehr guten Gründen irgendwie gezeigt werden sollten, die in dem Fall, wo es für mich keine gute Erklärung gibt. Und so sorglos halt mit der Intimsphäre von einer Person umzugehen, ist für mich einfach, also auch aus einer feministischen Perspektive auf körperliche Autonomie einfach nicht in Ordnung.
Gerade noch über die Taser oder die verschiedenen Taser oder so gesprochen.
Dass diese Firma Axon jetzt in dem Gerichtsverfahren schon mehrmals aufgekommen ist, eben weil sie verschiedene Technologien für die Polizei entwickelt und anbietet. Und für uns jetzt auch dieser Bericht am Montag ein ziemlich deutlicher Hinweis darauf war, dass es für die Polizei durchaus erstrebenswert ist, auch neuere und bessere Technologien zur Verfügung bekommt und dass auch argumentiert wird dafür, dass die Polizei dann effektiver arbeiten kann. Also am Beispiel des Tasers, es ist so, dass die Taser 2 Pfeilelektroden rausschießen, die das Ziel haben, sich an der Kleidung, der Oberhaut oder im Gewebe der Person festzusetzen. Und damit sich der Stromkreis zwischen den beiden schließt, müssen eben eine Plus- und eine Minus-Elektrode gleichzeitig im Körper sein. Und die treffen nicht immer. Es gibt verschiedene Kartuschen, die verschiedene Winkel haben, und es muss eben im richtigen Moment die richtige Kartusche benutzt werden, die der Entfernung zwischen Polizeischützen und Subjekt dieses Einsatzes entspricht. Das war tatsächlich zumindest bei einem der Taser bei diesem Einsatz wohl auch nicht der Fall. Deswegen unter anderem hat einer der beiden Taser nicht den Doppeltreffer erzielt. Und da war dann die Argumentation des Rechtsmediziners: es gibt inzwischen nach dem Taser 7, der da verwendet wurde, auch neu entwickelte Taser, und der Taser T10, der hat die zusätzliche Funktion, dass die Elektroden verschiedener Geräte, wenn sie positiv und negativ sind, auch den Stromkreis schließen können, worin wir auch so ein bisschen diese Implikation sehen, dass eigentlich eine weitere Aufrüstung der Polizei und auch eine Weiterentwicklung von Waffentechnologien im Sinne von besseren Einsätzen wäre. Und das ist natürlich was wir ganz anders sehen. Alleine schon die Einführung von Tasern ist für uns ein Problem. Auch das Framing von dieser Waffe als einer nicht tödlichen Waffe stimmt so nicht. Es gibt ja eine ganz aktuelle, diesen Sommer rausgekommene Recherche von CILIP auch dazu, wie viele Menschen schon durch Taser-Einsätze in Deutschland gestorben sind seit der Einführung. Der Polizeieinsatz im November 22, wenige Monate nach der Tötung von Mohammed hier in Dortmund, ist ein Beispiel dafür. Und trotzdem sehen wir auf jeden Fall diesen Druck auch von Polizei und natürlich auch von Waffenfirmen aus, bessere Waffen in den Dienst der Polizei zu bringen. Und besser heißt in dem Fall natürlich entweder tödlichere, effektivere Waffen oder im Fall der Taser Waffen, die besser Schmerzen verursachen, ohne jemanden planmäßig zu töten. Und so ist das eben im Fall der Taser ja auch. Denn einer von den zwei Tasern hat Mohammed ja getroffen. Also drei Elektroden haben ihn wohl getroffen und zwei davon waren aus demselben Gerät, haben den Stromkreis geschlossen. Und er wurde knapp 5 Sekunden lang mit über 100 elektrischen Impulsen getroffen, was er dann auch mit eben seinen Fall verursacht hat.
Lisa Grüter als Anwältin der Nebenklage berichtet im Gespräch von der Aussage des Gutachters und ordnet diese für uns ein.
Genau, am Montag kam eigentlich eher überraschend ein Ausbilder der Polizei, der sollte eigentlich heute kommen, der über die grundsätzliche Aus- und Fortbildung der Beamtinnen zum Thema Waffeneinsatz berichtet hat. Also er hat sich immer sehr bemüht, klarzumachen, dass er quasi nicht die Angeklagten unterrichtet hat und auch nicht sagen kann, was von seinen Lehrinhalten jetzt konkret bei denen angekommen ist, aber was eben standardmäßig bei der Polizei gelehrt wird. Und ja, spannend war im Grunde, dass alles, was er berichtet hat, wie man es richtig macht und wie man es grundsätzlich macht, in diesem Einsatz nicht eingehalten worden ist. Angefangen bei dem mildesten Mittel, das einzusetzen ist, über die Versuche zur Deeskalation und kommunikativen Einwirkungen, über die Androhung von Zwangsmitteln, ist im Grunde hier nichts erfolgt. Das hat er so ausdrücklich natürlich nie auf diesen Fall bezogen, aber jeder, der den Fall kennt, konnte das eigentlich 1:1 übertragen.
Britta vom Grundrechtekomitee ergänzt diesen Bericht und hebt noch einmal hervor, dass durch den sachverständigen Polizeiausbilder klar geworden ist, dass dieser Einsatz nicht den unterrichteten Protokollen entsprochen hat.
Vorgestern waren zwei Personen da. Das eine war der Ausbilder der Polizei vom Landesamt für Aus- und Fortbildung und das zweite ein Gutachter, Professor, der sich intensiv mit Taser-Gebrauch und Wirkung beschäftigt und für den Hersteller arbeitet und für die Polizei, das ist ja interessant. Dort wurde gesagt, einerseits, dass das untersucht wurde und dass ein Taser definitiv Wirkung gezeigt hat, weil eben beide Elektroden den Körper getroffen haben und dass Mohammed große Schmerzen erlitten haben muss. Das vielleicht vordringlich zu dem Ergebnis, würde ich sagen. Also es wurde eben gesagt, ein Taser hat nicht getroffen, ein Taser hat getroffen und es wurde aber vor Gericht gar nicht gesagt, welcher Taser zu welcher Person gehört. Das fand ich jetzt für mich unverständlich. Aber genau, das wurde nicht gesagt. Und dann ging es eben noch über den Aus- und Fortbilder und das ist eine Person, die die Ausbildung entwirft und die Vorgehensweisen beschreibt. Ne? Also das sozusagen systematische Vorgehen in verschiedenen Einsatzsituationen, das einübt und zwar als Multiplikatoren für die Trainer vor Ort. Das heißt, es wurde immer berichtet, was zentral eigentlich vorgegeben wird als Lehrinhalte und der hat eigentlich immer nur gesagt, dass es aber nicht klar ist, was dann weiter vorgegeben wird, also was dann vor Ort unterrichtet wird. Und nach dem 8.8., also nach dem Tod von Mohammed, hat sich das Lehrprogramm auch geändert und es wurden sozusagen 6 zusätzliche Stunden Lehrplan, also in den Lehrplan mit reingegeben, aber dann auch wieder unklar, wie weit es dann weiter verbreitet wird. Und das war eigentlich sozusagen das eine, was er immer wiederholt hat, dass man nie weiß, was sozusagen am Ende bei rauskommt. Und das andere, was sehr oft wiederholt wurde, war, es gibt kein Gebot und kein Verbot, also eigentlich hängt alles vom Einzelfall ab, wobei die natürlich standardisierte Vorgaben haben, aber letztendlich wird alles vor Ort entschieden. Genau, und dann war es eben schon so, wie schon geschildert, dass eigentlich das, was so als Vorgabenstandard ist, nicht auf den Fall nicht angewendet wurde. Also es wurde nicht angedroht, es wurde nicht angekündigt. Insgesamt ist der Taser eigentlich für so eine Situation, wurde gesagt, nicht das richtige Einsatzmittel oder nicht die richtige Waffe. Und was auch noch auffällig war, meiner Meinung nach, war, dass eigentlich keine Studien dazu vorliegen, einerseits wie Pfefferspray, wie gefährlich Pfefferspray ist oder sein kann. Und dass sie nur auf eine Studie der Bundespolizei zurückgreifen, die sagt, dass 50% der Personen sozusagen gar nicht angemessen darauf reagiert, auf das Einsatzmittel, auf Pfefferspray. Und zu Taser gab es gar keine Studien anscheinend, die sie benutzen. Und ich weiß ja nur, dass alleine Amnesty International halt internationale Studien anbringt für die körperliche Gefährlichkeit eben auch für Taser. Also weil wir wissen ja auch, dass viele Leute an Taser sterben, wenn es Vorerkrankungen gibt, die natürlich von außen gar nicht nicht sichtbar sind. Genau, das sind so grundsätzlich so Dinge, die mich an dem Bericht verwundert haben, dass es anscheinend sehr, sehr wenig Beschäftigung der Polizei gibt mit den Folgen und Wirkungen und tödlichen Wirkungen auch von derartigen Einsatzmitteln. Und dass das Maschinengewehr natürlich zum Töten oder schwer verletzen geeignet ist oder auch dazu da ist, das ist ja offensichtlich und hat es ja auch gezeigt, dass das so passiert.
Ein Vertreter der Beratungsstelle Backup berichtet im Interview, welche Änderungen in NRW in der Ausbildung der Polizei nach dem tödlichen Einsatz in Dortmund eingeführt worden sind.
Montag war der 21. Prozesstag. Da waren zwei Personen nochmal als Sachverständige vorgeladen. Das war einmal der Herr Lange, das ist ein Ausbilder für wiederum Ausbilder im Landesamt für Aus- und Fortbildung der Polizei NRW. Und der bildet Einsatztrainer im Bereich Schießen und Nichtschießen aus. Dessen Spezialgebiet sind dann halt Schusswaffen, wozu in dem Fall aber auch sowohl die Pfeffersprays, also diese RSGs, als auch die Taser, also diese sogenannten Dykes, gehören. Und der hatte tatsächlich auch eigentlich mal die volle Ausstattung dabei. Der hat die Pfeffersprays als Übungsgeräte mitgebracht, der hatte einen Taser mitgebracht. Und ich fand, es war alles ein bisschen skurril auf eine Art, weil er ganz, ganz viel über, was er den Ausbildern beibringt, gesprochen hat, was zum Stand dieser Tat an Mohamed Rameh er noch gar nicht gelehrt hat. So, er hat ganz viel über eine neue Einsatzstrategie gesprochen, die erst jetzt gelehrt wird, wo er auch in seiner Aussage ziemlich eindeutig gesagt hat, dass diese neue Einsatzstrategie, und von der kann man, glaube ich, halten, was man will, die klang ganz schön lückenhaft, erst als Reaktion auf die Tötung von Mohamed Rameh eingeführt wurde. Die war wohl vorher schon in Arbeit, aber noch nicht angewandt. Und diese Weiterbildungen wurden dann auch unter anderem, das hat er ziemlich eindeutig gesagt, als Reaktion auf die mediale Öffentlichkeit und auf die generelle Öffentlichkeit ja, der Tötung von Mohamed Rameh sozusagen dann zum State of the Art erhoben, dass das jetzt gelehrt wird. Worauf er sich aber auch immer wieder berufen hat, ist, dass er jetzt letztlich gar nicht sagen kann, wie die einzelnen Polizeibeamten geschult wurden, weil er ja nur deren Ausbilder schult und die entscheiden dann wiederum, was sie den einzelnen Beamten lehren. Und dadurch hatte ich den Eindruck, dass dieses erste Gut, also dass seine Aussagen alle so ein bisschen schwammig blieben. Und auch auf Nachfragen vom Vorsitzenden Richter Kelm hat er sich irgendwie häufiger mal darum gedrückt, was er denn konkret diesen Ausbildern zumindest zum Dyke, zum Pfefferspray, zur Schussabgabe lehrt. Hat eigentlich gesagt, meistens machen die Szenario-Training, wo dann die Beamten selbst entscheiden müssen, was sie einsetzen und dass danach reflektiert wird, inwiefern das wirksam war oder nicht. Und dass es so klare Vorgaben nicht gibt. Allerdings hat er auch gesagt, dass nach den aktuellen Lehrplänen sozusagen die Taser, also diese Dykes, für dynamische Situationen und Messersituationen als ungeeignet eingeschätzt werden. Dass zum einen das Risiko besteht, dass wenn halt so ein Taser den Stromkreislauf schließt, Leute hinfallen, das ist der gewünschte Effekt, und verkrampfen. Und wer ein Messer vor den eigenen Bauch hält und dann eventuell vornüber fällt und verkrampft, ist einer hohen Gefahr, sich selbst zu verletzen, mal ganz abgesehen von den dethematisierten Gefahren, die ein Taser eh für den Herzkreislauf mitbringt. Und auch sich bewegende Ziele sollen wohl eigentlich gar nicht von Tasern angeschossen werden. Und die Verteidigung besteht ja eigentlich darauf, dass Mohammed sogar gerannt sei. Also warum dazu gegriffen wurde, ist schwer nachzuvollziehen. Skurril fand ich dann persönlich auch, dass der Vorsitzende Richter Kelm gerne wollte, dass so ein Test-Taser mal vorgeführt wird, nicht an einer Person, sondern dass einmal so diese Laserzielvorrichtung gezeigt wurde. Das wurde dann im Saal an die Wand projiziert von einem Taser, der quasi keine Stromladung erzeugen kann. Und dann aber auch dieses typische Stromaufknistern, was als erste Abschreckung gedacht ist, vorgeführt wird. Und da war ich persönlich wirklich froh, dass die Geschwister von Mohamed Rameh nicht im Saal waren, das war so eine Situation, wo ich dachte, das ist irgendwie auch unwürdig, so diese das Abschreckungspotenzial so fortzuführen. Und es wurde dann auch in Richtung der Nebenklage, so 2 Meter über den Kopf der Nebenklagevertretung, wurde diese Laserzielvorrichtung an die Wand projiziert. Da hätte ich auch nicht gern gesessen.
Der AKJ erläutert die parallele Schaltung des Tasers und der Bodycam und den derzeitigen Stand in NRW.
Genau, was noch ein ganz interessanter Aspekt ist, ist, dass dieser Taser 7 laut der Webseite von Axon, der Firma, die das herstellt, auch die Funktion besitzt, dass, wenn man den Taser zieht, automatisch die Bodycam der Polizeibeamtin aktiviert wird. In Nordrhein-Westfalen wird diese Funktion aber nicht genutzt. Das liegt daran, dass die Rechtslage bei Bodycams da vorsieht, dass Polizeibeamten die selber einschalten müssen. Und diese Funktion von dem Axon-Taser, die eigentlich dazu dient, dass man den Taser-Einsatz kontrollieren kann, somit in NRW nicht genutzt wird.
Im Gespräch gibt der Vertreter von Backup die Aussagen des Rechtsmediziners wieder und welche Wirkung der Taser auf Mohammed hatte.
Es gab dann noch einen zweiten Gutachter, der vorgeladen war. Das ist der Professor Kunz. Der hat ein rechtsmedizinisches Gutachten zu den Verletzungen, die Mohammed Tramiel durch diese Taser zugefügt wurden, erstellt. Der hat erstmal eine Art PowerPoint-Präsentation über die Funktionsweise von Strom gehalten. Das war alles ein bisschen skurril. Und kam dann aber auch zu ganz interessanten Schlüssen, nämlich, dass die gewählte Kartusche, also man muss sich vorstellen, die Taser, die die Polizei benutzt, haben 2 Kartuschen, eine für eine Nah- und für eine Ferndistanz. Und damit ein Taser seine Wirkung entfaltet, so wie sich die Polizei das wünscht, also diese Lähmungserscheinung, muss ein gewisser Abstand zwischen den beiden Projektilen, die verschossen werden, vorliegen. Und es gibt eine für Ferndistanzen, eine für Nahdistanzen. Und beide Taser haben die in der Tötung genutzten Taser haben die Ferndistanzprojektile genutzt, für die Mohammed aber zu nah dran war. Also die eigentlich gewünschte Wirkung konnte gar nicht erzielt werden. Er ist aber davon ausgegangen, der Gutachter, der Herr Kunz, dass ein so hoher Schmerzreiz entstanden sein muss, dadurch, dass sich ein Projektil in Mohammeds Genitalbereich verfangen hatte, dass Mohammed einfach durch den Schmerzreiz praktisch handlungsunfähig war. Er hat gesagt, das ist eine der Testreihen in der Entwicklung, also dieser Gutachter sitzt auch in der Entwicklung dieser Taser mit drin, die in der Entwicklung abgebrochen werden mussten, weil die Probanden zu hohe Schmerzen hatten. Ja. Und wo ich auch wieder froh war, dass die Geschwister nicht da waren, war auch bei der PowerPoint, weil es ein Obduktionsbild von Mohammeds Genital gezeigt wurde, was wirklich so nicht notwendig gewesen wäre.
Wir kommen nun zum 18. Prozesstag. Am 18. Prozesstag wurde die Aufnahme des Notrufs, den die Jugendhilfeeinrichtung abgesetzt hatte, im Gerichtssaal abgespielt, wodurch im eigentlichen Sinn kein Beitrag zur Ermittlung des Sachverhalts geleistet wurde, dieser ist ja längst bekannt, jedoch ein sehr starker Eindruck von der Situation des Einsatzes im Gerichtssaal empfindbar wurde. Vom Solidaritätskreis Justice for Mohammed berichtet Alex, was an diesem Prozesstag passiert ist und wie Alex dies erlebt hat, insbesondere der abgespielte Notruf sowie die persönliche Ansprache des Richters an Mohammeds Brüder sind dabei in Erinnerung geblieben.
Ja, heute war ein sehr kurzer Termin und trotzdem sind alle, glaube ich, sehr emotional mitgenommen, auch davon wieder gegangen, weil heute der Notruf vom 8. August abgespielt wurde, der ja ein 15-20-minütiges Telefonat ist, den wir heute dann einmal mitgehört haben. Und das Besondere an dem Notruf ist ja, dass er über den ganzen Einsatzzeitraum gelaufen ist und man auch im Hintergrund eben sozusagen den Einsatz mitbekommt. Und ja, der Anruf hat viele Sachen passieren in dem Anruf. Die erste Sache, die ich sehr markant finde, ist, dass der Chef der Sozialhilfe, der Jugendhilfeeinrichtung am Anfang die Situation kurz beschreibt und dann die Frage stellt, bin ich da bei Ihnen richtig oder müsste ich nicht vielleicht den Krankenwagen rufen? Und der Beamte am Telefon, der da in der Zentrale den Anruf angenommen hat, bestätigt, ja, Sie sind hier richtig. Und das ist natürlich auch rückblickend für uns krass, weil das war natürlich nicht so. Die Polizei, man ist bei der Polizei nicht richtig gewesen in diesem Fall und ist das ja auch in Situationen, die so ähnlich sind, einfach nicht, weil die Polizei eben einfach nicht die geeignete Stelle ist, um mit Leuten in psychischen Ausnahmezuständen umzugehen. Das hat ja der Einsatz gegen Mohammed sehr tragisch bewiesen. Das hat also direkt am Anfang dieses Gesprächs stattgefunden. Zwischendrin werden dann Informationen ausgetauscht, zum Beispiel, dass Mohammed eben nicht Deutsch verstand, sondern Französisch und Spanisch. Und dann die Rückfrage des Sozialarbeiters, ob denn jemand von den Beamten, die jetzt geschickt werden, Französisch spricht, konnte gar nicht beantwortet werden. Und ich finde, man merkt auch, dass in diesem Gespräch zwischen einem Sozialarbeiter und einem Beamten einfach die Logiken dieser zwei Institutionen und die Verschiedenheit dieser Logiken ziemlich klar werden und aufeinanderprallen. Also zum Beispiel fragt der Beamte nach mehr Informationen und der Sozialarbeiter antwortet, also ich habe die Hintergrundgeschichte, die Fluchtgeschichte, das ist aber in dem Moment überhaupt nicht relevant. Und er versucht dann auch noch sowas wie die Traumatisierung auf der Flucht anzusprechen. Das ist aber ja in dieser Notfallsituation und für die Polizei als Beantwortende in dieser Situation überhaupt nicht relevant. Ja, und das, was uns, glaube ich, alle heute, die im Gericht waren, sehr mitgenommen hat, war, dass man halt die Schüsse der Maschinenpistole, die 6 Schüsse, sehr deutlich hört, obwohl das Telefon einige Meter von dem Einsatzort entfernt war. Und man auch die Schreie der Polizisten wahrscheinlich vor allem im Hintergrund hört, die dann eben Mohammed, als er ja eben schon getroffen war, immer noch anschreien, das Messer wegzulegen. Man die hört und dann sehr, sehr abrupt nach eben diesem mehrminütigen Gespräch, im Moment, als die Schüsse gefallen sind, der Beamte dann sagt, ich beende das Gespräch jetzt an dieser Stelle und auflegt. Und das ist natürlich auch zu sehen, also nicht nur wie wie so ein Einsatz gehandhabt wird, sondern auch wie mit der anrufenden, ja auch dann in der Notsituation befindlichen Person umgegangen wird, für uns irgendwie total schockierend. Ja, und dieses Gespräch wurde einfach abgespielt und dann ging es aber auch ohne jeglichen Kommentar dazu weiter. Dann wurden noch irgendwelche technischen Daten über die eingesetzten Taser verlesen und das war der Termin. Es gab 2 Sachen, die ich recht erstaunlich fand heute noch, nämlich dass zum ersten Mal in jetzt diesem Dreivierteljahr des Prozesses der Vorsitzende Richter Kelm überhaupt die Anwesenheit der Familie, also von Sidi und Lassana Drami, zur Kenntnis genommen hat, indem er einmal in deren Richtung gesagt hat, wir spielen jetzt diesen Notruf ab und da kommen die Schüsse vor, das ist nicht ganz einfach und man könnte ja auch gehen. Und dann am Ende, als einer der Rechtsanwälte der Angeklagten gefragt hat, ob nicht die noch vorzulesenden Gutachten im Selbstleseverfahren durchgenommen werden könnten. Er sagt, nee, das wäre jetzt ein bisschen umständlich, weil hier ja im Saal auch Menschen sind, die Wolof sprechen und das dann einfach nicht praktikabel ist, das noch mehrsprachig zu machen. Und das waren 2 Sachen, die jetzt natürlich reichlich spät nach über 20 Prozessterminen kommen, aber doch für uns vielleicht ein bisschen ein Zeichen dafür sind, dass auch die Kritik ankommt, dass mit der Nebenklage und mit den Angehörigen bisher wirklich nicht gut umgegangen wurde.
Die Anwältin der Nebenklage, Lisa Grüter, schildert die emotionalen Eindrücke, die die Audioaufnahme des Notrufs im Saal hinterlassen hat.
Wir haben heute den Notrufmitschnitt zwischen dem Einrichtungsleiter und der Leitstelle gehört, der eben gemeldet hat, dass Mohammed an der Kirchenmauer sitzt und sich ein Messer an den Bauch hält. Besonders eindrücklich fand ich, dass er als erstes fragt, ob er denn da überhaupt richtig ist oder vielleicht lieber einen Krankenwagen rufen soll. Und im Grunde kann man so Mohammeds letzte Minuten nachverfolgen, bis er dann am Ende erschossen worden ist. Man hört die Schüsse noch auf dem Band und danach Geschrei. Und das war auch für die Brüder heute schwer.
Und das wurde heute abgespielt, um das nochmal sozusagen nachzuvollziehen, was da genau passiert ist.
Also ich muss sagen, ich kenne ja die Verschriftlichung und kenne jedes Wort, aber und auch die Minuten- und Sekundenangaben, aber das zu hören hatte nochmal eine besondere Eindrücklichkeit. Insofern bin ich froh, dass das überhaupt abgespielt worden ist heute, weil es streng formal wahrscheinlich nicht erforderlich gewesen wäre. Aber ich glaube, so dieser Eindruck davon, wie viel Zeit im Grunde bestanden hat auf der einen Seite, ja, nämlich eben Zeit, die man hätte auch nutzen können, um andere Hilfe zu holen, und gleichzeitig wie wenig Zeit vergangen ist, bis Mohammed dann tot war. Dieser Bogen quasi, den konnte man, glaube ich, nur in der Live-Aufnahme oder in der Originalaufnahme nachfühlen. Das war schon gut, dass wir das gehört haben heute.
War den Brüdern denn vorher klar, dass das heute abgespielt wird?
Ja, die wussten das und haben sich ganz bewusst entschieden, das zu hören heute und nicht rauszugehen. Mhm. Erstaunlicherweise war heute auch erstmals das Gericht darüber besorgt und hat das nochmal vorher thematisiert, ob sie sich das antun wollen. Das hat mich ein bisschen gewundert, weil so viel Menschlichkeit und Verständnis haben wir bis jetzt für die Nebenkläger nicht mitbekommen.
Ebenso war Britta vom Grundrechtekomitee anwesend und erläutert, warum es relevant gewesen ist, dass der Notruf nicht nur in Schriftform vorlag, sondern auch im Gerichtssaal hörbar wurde.
Vorgestern waren zwei Personen da. Das eine war der Ausbilder der Polizei vom Landesamt für Aus- und Fortbildung und das zweite ein Gutachter, Professor, der sich intensiv mit Taser-Gebrauch und Wirkung beschäftigt und für den Hersteller arbeitet und für die Polizei, das ist ja interessant. Dort wurde gesagt, einerseits, dass das untersucht wurde und dass ein Taser definitiv Wirkung gezeigt hat, weil eben beide Elektronen den Körper getroffen haben und dass Mohammed große Schmerzen erlitten haben muss. Das vielleicht vordringlich zu dem Ergebnis, würde ich sagen. Also es wurde eben gesagt, ein Taser hat nicht getroffen, ein Taser hat getroffen, und es wurde aber vor Gericht gar nicht gesagt, welcher Taser zu welcher Person gehört. Das fand ich jetzt für mich unverständlich. Aber genau, das wurde nicht gesagt. Und dann ging es eben noch über den Aus- und Fortbilder, und das ist eine Person, die die Ausbildung entwirft und die Vorgehensweisen beschreibt, ne? Also das sozusagen systematische Vorgehen in verschiedenen Einsatzsituationen, das einübt, und zwar als Multiplikatoren für die Trainer vor Ort. Das heißt, es wurde immer berichtet, was zentral eigentlich vorgegeben wird als Lehrinhalte, und der hat eigentlich immer nur gesagt, dass es aber nicht klar ist, was dann weiter vorgegeben wird, also was dann vor Ort unterrichtet wird. Und nach dem 8.8., also nach dem Tod von Mohammed, hat sich das Lehrprogramm auch geändert, und es wurden sozusagen 6 zusätzliche Stunden Lehrplan, also in den Lehrplan mit reingegeben, aber dann auch wieder unklar, wie weit es dann weiter verbreitet wird. Und das war eigentlich sozusagen das eine, was er immer wiederholt hat, dass man nie weiß, was sozusagen am Ende bei rauskommt. Und das andere, was sehr oft wiederholt wurde, war, es gibt kein Gebot und kein Verbot, also eigentlich hängt alles vom Einzelfall ab, wobei die natürlich standardisierte Vorgaben haben, aber letztendlich wird alles vor Ort entschieden. Genau, und dann war es eben schon so, wie schon geschildert, dass eigentlich das, was so als Vorgabenstandard ist, nicht auf den Fall nicht angewendet wurde. Also es wurde nicht angedroht, es wurde nicht angekündigt. Insgesamt ist der Taser eigentlich für so eine Situation, wurde gesagt, nicht das richtige Einsatzmittel oder nicht die richtige Waffe. Und was auch noch auffällig war, meiner Meinung nach, war, dass eigentlich keine Studien dazu vorliegen, einerseits wie gefährlich Pfefferspray ist oder sein kann, und dass sie nur auf eine Studie der Bundespolizei zurückgreifen, die sagt, dass 50% der Personen sozusagen gar nicht angemessen darauf reagiert, auf das Einsatzmittel, auf Pfefferspray. Und zu Taser gab es gar keine Studien anscheinend, die sie benutzen. Und ich weiß ja nur, dass alleine Amnesty International halt internationale Studien anbringt für die körperliche Gefährlichkeit, eben auch für Taser. Also weil wir wissen ja auch, dass viele Leute an Taser sterben, wenn es Vorerkrankungen gibt, die natürlich von außen gar nicht nicht sichtbar sind. Genau, das sind so grundsätzlich so Dinge, die mich an dem Bericht verwundert haben, dass es anscheinend sehr, sehr wenig Beschäftigung der Polizei gibt mit den Folgen und Wirkungen und tödlichen Wirkungen auch von derartigen Einsatzmitteln, und dass das Maschinengewehr natürlich zum Töten oder schwer verletzen geeignet ist oder auch dazu da ist. Das ist ja offensichtlich und hat es ja auch gezeigt, dass es so passiert.
Im Prozessverlauf sind noch weitere Gutachten zu erwarten. Erstaunlicherweise wird aber auch zumindest ein Auszug des vom WDR produzierten Podcasts zum Tod von Mohammed kollektiv im Gerichtssaal zu hören sein, weil der Schütze in diesem ein Statement abgegeben hat. Wir haben darüber berichtet. Die Prozessdoku des WDR findet so ihren Weg zurück in den Gerichtssaal. Lisa Grüter und Britta vom Grundrechtekomitee geben einen kurzen Ausblick auf die kommenden Prozesstage.
Also wir haben noch mindestens einen weiteren Ausbilder. Ich glaube, das ist jemand, der die Grundausbildung begleitet hat. Und dann werden Gutachten, Fasergutachten, DNA-Gutachten, toxikologische Gutachten eingeführt, die jetzt für das Ergebnis nicht so relevant sein dürften. Und wir werden den Podcast noch hören vom WDR, weil der Schütze da eine Einlassung abgegeben hat.
Im Podcast, okay. Also, der wird dann im Gerichtssaal gehört.
Genau, das hat mich auch gewundert.
Ja, ich frage mich nur, weil im Podcast wurde ja auch noch eine zweite Person, ein zweiter Mitarbeiter aufgenommen, der sagt, dass viel Blut gesehen wurde bei Mohammed. Also das sind zwei Personen jetzt, die das schildern. Und da hoffe ich, dass das Gericht das vielleicht auch nochmal thematisiert, weil mir das immer noch nicht klar ist, warum zwei Personen das schildern, was ja dann dafür spräche, dass Mohammed schwer getroffen wurde von der Maschinenpistole. Genau, und das ist für mich noch offen, aber wir haben ja noch viele Termine Zeit, so das könnte das ja noch passieren.
Ist ja auch irgendwie ungewöhnlich, dass die Einlassung, also er hat sozusagen im Gerichtssaal keine gemacht, aber im Podcast, oder wie ist das?
Also da gehen die Meinungen auch so ein bisschen drüber auseinander, dass es ja eine Einlassung ist. Die Verteidigung will davon natürlich nichts wissen, es ist keine Einlassung, sondern eine Erklärung. Wie das jetzt am Ende rechtlich zu werten ist, kann man ja dann drüber streiten, ne? Aber es ist ausgesprochen ungewöhnlich, dass ein Angeklagter im laufenden Prozess überhaupt sich in der Form in der Öffentlichkeit äußert, gerade in einem Schwurgerichtsprozess. Das ist eine absolute Ausnahme. Was mich also am meisten ärgert, ist, dass es im Grunde schon direkt mit der Motivation erklärt wird, quasi dem Narrativ der Nebenklage den Wind aus den Segeln zu nehmen. Das finde ich traurig. Also dass er, selbst wenn das seine Grundmotivation ist, dass er sich noch nicht mal schämt, das offen zu sagen, sondern zumindest in der Öffentlichkeit versucht es so darzustellen, dass es ihm wichtig ist, quasi auch seine Perspektive zu schildern oder an der Aufklärung mitzuwirken oder sein Mitgefühl auszudrücken. Nein, sein Ziel ist es, dem Narrativ der Nebenklage den Wind aus den Segeln zu nehmen. Das finde ich traurig.
Ein Rückblick auf die Arbeit der Medien hinsichtlich des Prozesses könnt ihr in einer unserer letzten Folgen zur Presseschau nachhören. Wir verlinken den Beitrag in Beitragstext. Wir bedanken uns bei allen Menschen, die mit uns gesprochen haben und tatkräftig den Prozess begleiten und die Brüder Sidi und Lassana unterstützen. Solidarische Grüße an die Familie Dramé. Wir sind an eurer Seite. No justice, no peace.